Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute haben wir wieder einen ganz, ganz besonderen Gast bei uns. Letzte Zeit haben wir ein paar viele Gäste bei uns, war das ja auch sehr schön. Und zwar haben wir heute einen wunderbaren Gitarristen aus Deutschland hier bei uns, den lieben Martin Miller. Grüße dich, Martin.
Hallo, ihr Lieben.
Hallo Martin. Neben Martin Miller ist natürlich auch immer wieder allseits bereit mein lieber Kollege, der
Fabian Ratzak.
Genau, hallo Fabian Ratzak, ich bin Justin Hombach und willkommen zu der heutigen Folge. So, also ich hoffe euch beiden geht's gut. Ich hoffe ihr seid motiviert so früh am Morgen, ja so früh am Morgen, 20 nach 12.
Ja, für mich ist es schon früh am Morgen, ja.
Ja, schon so ein bisschen. Ich bin auch eigentlich mehr im Urlaubsmodus, deswegen für mich gerade auch ein bisschen ausgeschlafen, aber ready, um sowas hier noch zu machen. Sehr schön. Hat kurz sein Kind geschrien.
Ja, da ist jemand vorbeigelaufen.
Aus der Musikschule von Fabian.
Genau. Das
sind Töne, die immer da rauskommen.
Ja,
ja, Martin. Genau, heute geht es ein bisschen um Martin Miller. Wer ist eigentlich diese Person Martin Miller? Was macht er eigentlich? Er ist für den einen oder anderen eventuell ein Name, weil er in Deutschland die deutsche Gitarrenszene sehr, sehr stark vertritt. Und ja, Martin, erzähl doch erstmal ein bisschen was zu dir. Sag doch mal in Kurzsätzen, wer du bist, was du so machst, woher du kommst. Und genau.
Ja, mein Name ist Martin Miller. Ich bin 35 Jahre alt, ansässig in Leipzig, geborener Zwickauer. Berufsmusiker, viele Jahre ans Robert-Schumann-Konservatorium in Zwickau gegangen, dann viele Jahre an die Hochschule für Musik in Dresden gegangen, da jetzt auch viele Jahre unterrichtet, was jetzt allerdings zu einem Ende kommt demnächst.
Oh!
Ja,
oh.
Ja. Und ja, ansonsten freiberuflicher Musiker, Leiter der Martin Miller Session Band, Solo-Artist, Lehrer, Hobbysänger, Hobbyproduzent, all diese Dinge mache ich so mit meiner Freizeit. Ja,
diese wunderbaren Dinge. Martin, wie hat denn der ganze Musikkram, das ganze Gitarrenspielen bei dir dann so kurz angefangen? Was hat dich dazu gebracht? Was hat dich dazu verleitet, dieses seltsame Instrument in die Hand zu nehmen? Und ja.
Ja, das werdet ihr ja kennen, irgendwie in jedem deutschen Haushalt, gut geführten deutschen Haushalt, vor allem so unsere Generation, befindet sich ja eine Nylon-Akustikgitarre, oder?
Ja, sollte,
ist ja,
ne?
Das ist ja so diese, die deutsche Kultur, da in der deutschen Kultur sind ja keine Western-Gitarren so vertreten, ne? Sondern eher so Nylon-Gitarren, auf denen dann rumgeschrammelt wird, als sei es eine Western-Gitarre. bei uns war das auch so. Und ich fand es immer faszinierend, wenn mein Papa seine drei Akkorde drauf gespielt hat. Und eines Tages kam dann auch mal mein Cousin mit einer E-Gitarre nach Hause und einem Verstärker mit Verzerrung drin. Das war so ein Marathon-Übungsverstärker mit Verzerrung. Also das hat mich total geflasht, wirklich. Und dann wollte ich eine E-Gitarre haben, habe eins meiner Zwergkaninchen gegen eine E-Gitarre getauscht. die Zwergkaninchen, die Faszination hat dann sehr schnell nachgelassen. Und wir hatten damals so eine, typisch für den deutschen Osten, so eine Hi-Fi-Anlage, wie sie in jedem ostdeutschen Haushalt da war. Und die Dinger verzerren nicht, ne? Und da habe ich E-Gitarre drüber gespielt. Die verzerren aber nicht, außer du drehst sie halt volle Kanne auf. Und dann habe ich die halt immer volle Kanne aufgedreht und habe damit die Speaker von meinem Vater da durchgeblasen. Wirklich keinen Spaß, die waren danach durch.
Oh nein.
Ja. Geil, ja.
Genau, das war meine erste Rock'n'Roll-Erfahrung.
Ja, das ist mal purer Rock'n'Roll, würde ich sagen.
Genau.
Sehr geil. Sehr cool.
Ja, und dann ist das weitergegangen. Dann habe ich irgendwann gefordert, anständigen Unterricht zu bekommen. Dann hat mich mein Vater jede Woche und meine Mutter auch, haben mich jede Woche ins Konservatorium nach Zwickau gefahren. Das war jedes Mal eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück und eine Stunde rumsitzen.
Wie war das?
Ja?
Wie war das so für dich? Was hast du da gemacht? Konzertgitarre dann oder E-Gitarre direkt?
Nee, ich habe. Oh Gott, jetzt muss ich meinen Namen droppen hier und zwar nicht im Positiven. Ich hatte mein erster Unterricht, das war damals halt so, das wussten meine Eltern nicht besser, wie sollten sie auch, dachten halt, na, erstmal machen wir Konzertgitarre, wie sich das so gehört. Und dann kannst du E-Gitarre machen. Und dann haben sie mich halt bei meiner damaligen Musiklehrerin untergebracht. Oh. Das ist die Frau Fink. Und Frau Fink ist eine dieser Personen, der ich gerne noch mal im Leben über den Weg laufen möchte, um ihr mal gehörig meine Meinung zu geigen, weil das war wirklich eine traumatische Erfahrung. Also, dass die mich nicht gebrochen hat und ich trotzdem noch Gitarre spiele, ist eigentlich ein Wunder. Krass, also das war wirklich grob. Und dann habe ich zum Glück irgendwann einen richtig anständigen Lehrer bekommen. Bin dann sozusagen, habe dann ein Upgrade aufs Robert-Schumann-Konservatorium bekommen. Und da habe ich dann richtig einen guten Unterricht bekommen bei Manfred Kebsch, der nicht mehr unter uns weilt. Und der hat mir viele Grundlagen beigebracht, eine gute Übersicht gegeben, hat mich in Bands spielen lassen und so weiter. Genau. Cool. Und habe dann parallel in einer Schülerband gespielt am Gymnasium. Und ja, das waren so meine ersten musikalischen Gehversuche. Und dann habe ich irgendwann halt mich entschlossen, das beruflich zu machen. Und bin an die HFM in Dresden. Hab dort 5 Jahre studiert. Und dann bin ich in ein tiefes Loch gefallen, wie jeder so, der mit dem Studium aufhört, wenn die regelmäßige Tagesplanung nicht mehr so für dich übernommen wird. Was machst du denn dann? Dann habe ich so langsam habe ich mir irgendwann eine Kamera gekauft und habe ein paar YouTube-Videos gemacht. Und dann ist das Ganze so langsam angefahren. Das war aber nicht wie heute, das war 2010, ja. Das war nicht wie heute, dass man dann YouTuber war oder YouTube gemacht hat. Da hat man halt irgendwie alle 2 Monate mal ein Video hochgeladen, ne? Und hat dadurch schon Abos bekommen, einfach weil es so wenige gab, die das gemacht haben. Der Markt war nicht im Ansatz so übersättigt, wie das heute der Fall ist. Und da hat man sich so seine kleine Nische gesucht. Damals war das wirklich, da war das der einzige Anspruch, den man da hatte auf YouTube. Man hat einen Backing-Track angemacht und hat ein bisschen drüber genudelt. Das hat schon vollkommen ausgereicht, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Das ist heute ganz, ganz anders. Ja? Das heißt, wenn Leute mich nach Tipps für YouTube und Social Media fragen, dann kann ich überhaupt nicht aus meiner Erfahrung erzählen, ich habe jetzt so einen Veteranenbonus. Ja? Ich habe in einer Zeit angefangen, wo das ganz wenig Leute gemacht haben, wo das noch kein Ding war, was man einfach macht. Und wenn ich jetzt anfangen würde, hätte ich keine Ahnung, was ich tun sollte. Jetzt kommen wir schon wieder vom Hundertsten ins Tausende. Aber so fing das diese ganze YouTube-Geschichte an. Hab dann zwischenzeitlich, wie gesagt, auch ein Solo-Album gemacht und bin immer als Berufsmusiker freiberuflich unterwegs. Also wer glaubt, dass ich nur YouTube mache, der hat sich deutlich geirrt. Das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs.
Schön, sehr schön. Ja. Du warst damals auch, wir haben schon ein paar Mal im Podcast über das gesprochen, aber du warst damals auch im John Petrucci Forum aktiv. Ja, klar, ne? Logisch. Ja. Und das ist so etwas, da hatte ich auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesagt, dass wenn wir dich hier mal im Mikrofon haben, wir unbedingt auch mal fragen müssen, wie das so war, weil man hört immer so die Legenden daraus und ich glaube, könnte ich einmal die Zeit zurückdrehen und wieder irgendwie 13, 14 sein, dann würde ich auch definitiv gucken, dass ich in dieses Forum reinkomme, weil das so legendär klingt. Wie war das damals, dieses John Petrucci Forum?
Ja, das ist natürlich jetzt, da ist jetzt ein bisschen die Nostalgie drüber gefegt. Ne? Damals war das natürlich auch viel Getrolle und Gehate. Nein, ich meine, bin da 2001 rein, da war ich 15, 16, ja, 16. Und ja, es war erstmal eine fantastische Community, eine fantastische Zeit. Ich habe so viel Mist gelabert damals, ne, wenn man halt 16 ist und gerade erstmal irgendwie mit sich selber klarkommen muss. Oh Gott, ich möchte nicht die alten Posts lesen, echt. aber natürlich, du hast dann halt ganz regelmäßig Leute gehabt, wie Andy Wood, Rick Graham war ständig dort, später war auch Tom da. Tom kam ein bisschen später dazu und nicht ganz so regelmäßig, aber Tom war halt immer geil. Wenn er da mal was gepostet hat von seinem Spiel, sind natürlich alle völlig ausgetickt. Ja, das war schon spannend, weil es war vor allen Dingen ein ganz wichtiger Ersatz für mich, für eine lokale Community. Ich bin ein Dorfler, ja. Ich bin am Fuße des Erzgebirges aufgewachsen, habe dort gewohnt, bis ich 18 war und ich hatte keinen Führerschein. Das heißt, ich hatte keine lokalen Gitarrenbuddies. Die Leute vom Konservatorium gingen auch nicht, weil die waren viel zu weit weg. Und ich war halt einfach mal der absolut beste Gitarrist im Ort, weil der einzige.
Ja, und das kenn ich so gut.
Und ich hatte keine Konkurrenz, ich hatte keinen Referenzpunkt, ich hatte gar keinen Maßstab, was man können sollte oder auch nicht. Ja. Und deswegen, da kommst du natürlich schnell in die Versuchung, als 15-Jähriger zu denken, dass du der absolut heiße Scheiß bist.
Ja, ja.
Und das Forum hat mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und mir ein bisschen einen Ansporn gegeben, an mir selbst zu arbeiten. Also das war schon was Besonderes. Da gab es auch noch diesen, der ist heute so ein bisschen vergessen. Wie hieß denn der? Hieß der Mark Brown? Nee, Mark Brown hieß er nicht. Mark Brown ist ein Gaming-YouTuber. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der hatte damals schon so ein Mesa Mark IV und hat den gemiked und hat so einen richtig geilen professionellen Sound. Und der hat auch hier Glass Prison und Konsorten hoch und runter gespielt wie ein Wahnsinniger. Und das war auch so eine Legende. Der ist heute ein bisschen in Vergessenheit geraten. Der hat sich dann so ein bisschen zurückgezogen, aber das war auch einer von denen. Dann gab es natürlich noch Chris Brooks, ne?
Mhm.
Und der damals schon ein Solo-Album hatte.
Krass.
Ja. Cool. Genau. Ja, das ist halt so das, was man davon hört, wie so jetzt diese Gitarren-Elite alle dort in einem Fleck waren, das alles sehr jung und sehr, ja, auch vielleicht ein bisschen naiv alles so ein bisschen.
Ja, es gab keine Facebook-Gruppen, ne?
Genau.
Es gab kein StudiVZ.
Ja, stimmt.
Es gab keine Facebook-Gruppen, es gab kein Instagram, es gab es gab diese ganzen Kontaktpunkte, die man heute so hat, nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass auch Facebook und Co. kein richtiger Ersatz dafür sind, weil das viel zu groß und zu beliebig ist.
Ja.
Das war so ein Special-Interest-Haufen damals, dass da war der Nährboden irgendwie da. Und auch diese Langsamkeit des Forums hat irgendwie dazu beigetragen. Da hat man sich dann halt immer eingeloggt. Oh mein Gott, gibt's jetzt was Neues? Gibt's was Neues? Und da hat man schon die Postzahl rechts gesehen. Oh, der Beitrag von mir hat 3 neue Posts. Mal gucken, was da los ist. Da hat man sich damals noch selber Webspace kaufen müssen, ja, damit man seine Videos hochladen kann.
Ist ja geil.
Weil es war ja vor YouTube. Ja. Da war einfach, weißt du, das ist wie damals mit einem Auto zum Mediamarkt fahren, um sich eine CD zu kaufen. Das war einfach dieser extra Aufwand, der dann aber dich wirklich emotional tiefer auch in die Sache reingebracht hat.
Absolut.
Das ist halt heute im Zuge, muss alles convenient sein, ja, alles sofort verfügbar und ganz einfach. Und dieser zusätzliche Kampf, der damals mit im Spiel war, der hat das halt so was Besonderes gemacht.
Geil, das klingt mega, richtig gut.
Ja. Ja, dann kam ja YouTube auch und dann hast du angefangen, so deine ersten Videos hochzuladen.
Ja.
Und dann, was ich so sehr beeindruckend fand, war dann dieser Daniele Gotardo Contest, wo du dann den ersten Platz gemacht hast. Ne? Das war ziemlich geil. Habe ich mir gerade eben nochmal angeguckt.
Geil. Oh ja, das ist mein altes Zimmer, meine alte Frisur. genau. Daniele war ja auch einer dieser Typen, der so, naja, so um die 2008, 2009, ne, mit diesem Guitar Idol Contest da nach oben geschossen ist. Zusammen mit Tom Quayle und Konsorten, Rick ja auch. Genau, und dann hat er diesen Contest gemacht. Da haben damals 600 Leute teilgenommen oder so, will ich sagen. Ne? Das ist damals eine unerhörte Menge war, weil so einfach hast du dich damals in der Qualität nicht gefilmt, ne, wie heutzutage.
Ja.
Genau. Und Daniele habe ich ja auch. Den habe ich auch kurz darauf kennengelernt. Kurz darauf habe ich mein Album in Rovigo aufgenommen. Mein erstes Album mit einer Rhythmusgruppe, mit der er auch sehr oft gespielt hat zu der Zeit. Genau, und er hat dann auch im Studio vorbeigeguckt und mir das Pedal, was man da gewonnen hat, persönlich übergeben. Ja.
Sehr geil.
Schön.
Cool.
Was würdest du so sagen, war so einer der ersten Videos, die du gemacht hast, die dich so wirklich in die Szene geworfen hat oder geöffnet hat zu der weltweiten Szene, oder war das mehr so Step für Step für Step? Oder gab es so eins, wo du sagen würdest, dank diesem Video, das hat damals so richtig.
Da muss ich jetzt mal hier auf meinen YouTube-Kanal gucken, mal kurz die Videos anschauen, was da geht. Also ich glaube, das Erste, was so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat, das war dann auch irgendwie auch an der Hochschule bei uns damals so, oh, der hat ein YouTube-Video. Das war dieser Larry Carlton Jam, dieser JTC Backing Track, der berühmte, ja, da habe ich mich dann auch dran versucht, aber ich war vielleicht irgendwie der Dritte, der da was hochgeladen hat zu, ja. Das, wie gesagt, das wurde damals einfach nicht gemacht.
Ja.
Das war ein völliges Novum. Und ja, genau, an der Hochschule haben dann alle drüber geflüstert, ja, oh, die hat ein Video auf YouTube hochgeladen, und dann hatte das plötzlich 5000 Views, das ist krass, das hat 5000 Views und so, das war wirklich irgendwie eine Riesensache, weil das völlig ungewöhnlich war. Genau, ich gucke gerade, das ist das erste Video auf meinem Kanal vom 7.5.2007.
krass.
Und das habe ich damals mit der Foto, mit so einer Foto, mit so einer billigen Fotokamera von meinem Vater aufgenommen. Die Qualität ist übel. Aber damals schon mit einem Laney GH50L gespielt.
Geil.
Geiler Sound. Klingt auch heute noch gut. Aber sieht natürlich katastrophal aus. So, das war der erste Meilenstein, würde ich mal sagen. Ne? Der zweite Meilenstein war dann ganz klar der Suhr Mega Jam, ne? 2010. Mhm. Genau, 20.08.2010. Wo ich dann halt mit Andy Wood, Tom Quayle, Rick Graham dieses Video das zusammengebaut habe.
Durch die Decke gegangen auch, ja.
Ja, und auch das Wort Mega Jam ist ja auch heute noch irgendwie geläufig.
Stimmt.
es ist natürlich, man muss jetzt dazu sagen, das war damals der, ich kriege ja auch ganz häufig Einladungen zu dieser Art von Jams und das war 2010 irgendwie eine andere Sache. Heute auch wieder der Markt überflutet damit. Okay. Und das zieht nicht mehr. Das Ding, der Zeitgeist, wo das funktioniert hat, ist vorbei. Und auch das Wort Jam finde ich im Nachgang schwierig. Das ist so Mega-Jam und richtiger Jam verhält sich wie Facebook-Freund zu richtiger Freund.
Ja,
also das hat mit Jam, das hat mit Jam sehr wenig zu tun.
Nee. Ja, man geht da auch mittler. Also ich habe jetzt bei so einem mal mitgemacht, vor einem Jahr schon. Das wird jetzt veröffentlicht. Das war so ein Worldwide Mega Jam. Mhm. Und da bin ich einer von 50 Gitarristen oder so.
Also ferner liefen. Ja.
Ist so. Und das wird dann auch viel mit beworben, mit den gar nicht mal mit den Kleinen, die dabei sind, sondern natürlich. Da ist dann ein Temu Mantisari dabei und solche Leute.
Ja, das habe ich gesehen.
Cool. Ja. Und das ist so, hat schon relativ viele Klickzahlen, Viewzahlen, aber mir letzten Endes bringen, macht das nicht viel.
Ja, es gibt auch ein ganz massives Problem mit diesem Konzept. Und zwar kommt da die Natur des Gitarristen durch. Und es ist so, dass man sagt sich nicht, oh, da sind 49 andere Leute dabei, ich muss da jetzt in diese 30 Sekunden alles reinlegen, was ich in den letzten 25 Jahren geübt habe. Und ich muss da jetzt irgendwie durchstechen auf irgendeine Art und Weise. Und Leidtragender ist am Ende der Hörer. Weil das kann sich kein Mensch anhören, was da produziert wird, weil das ist so stressig, einfach nur, weil halt, es versucht halt jeder den anderen irgendwie zu toppen. Genau. Und am Ende leidet der Hörer.
Ja. Es wird total überzüchtet, dann mal wieder nur sein Bestes zeigen. Und
ja, und dann am besten noch ein bisschen editiert, damit es noch ein bisschen krasser ist.
Im Hintergrund.
Ja, und das trägt leider zu dieser ein bisschen zu dieser Krankheit bei, die Gitarristenszene so ein bisschen plagt im Moment. Und meiner Meinung nach, jetzt schweifen wir völlig ab, aber es gibt ein massives Problem mit dieser Gitarrenszene. Da eben, um Aufmerksamkeit zu kriegen, man glaubt, das tun zu müssen, schottet man die ganze Szene von Außenstehenden ab. Weil es interessiert, diese Art zu spielen, dieses überzüchtete, super krasse und immer höher, schneller, weiter und immer, es muss immer was Neues rein, muss immer irgendeine verrückte Technik rein. Da man nur in diesen Termini denkt, ja, es muss immer nur irgendeine krasse Technik sein und es muss immer dies und das, es muss immer diese Boxen ticken, ja, es muss immer check, 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 hab das gemacht, hab Legato drin, check, hab jetzt Double Thumping drin, check. Dadurch schottet man es von außen ab, weil das kann sich kein Mensch mehr anhören. Wenn man das einfach mal ganz nüchtern betrachtet, was da passiert, und sich einfach nur fragt, klingt das gut? Ist das ein Sound, den man hören möchte? Wenn man einfach mal sich nicht als Gitarrist das Ganze anhört, dann wird es schwierig, ne? Und das hat dann auch zur Folge, dass nur noch Gitarristen das gucken. Und das ist dann der Teufelskreis. Wenn es nur noch Gitarristen gucken, muss es noch gitarristischer machen.
Ja.
Um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dadurch, jetzt wird es wirtschaftlich, dadurch kommt kein Geld in die Szene von außen rein. Es wird im Grunde genommen dann nur noch das Geld von Gitarrist zu Gitarrist verteilt. Und die einzigen Leute, die sich dein Album kaufen, sind potenziell Leute, die auch an einem Album arbeiten. Das heißt, das Geld wird nur untereinander hin und her geschoben.
Ja, das ist richtig.
Und das war auch dann einer der großen Anreize für mich, eben aus dieser Sache rauszugehen. Deswegen lehne ich auch Anfragen zu solchen Jams prinzipiell ab. Weil ich, das ist irgendwie nicht mein Ding mehr. Es war mal mein Ding, aber es ist nicht mehr. Und hab dann halt angefangen, mit der Band zu arbeiten, ne?
Genau. Ja, ich glaube, das ist vielleicht etwas, was, da werden wir auch später noch drauf eingehen, aber was dieses Konzept, was der Gitarrenszene vielleicht insgesamt sehr gut tun würde, das wieder ein bisschen mehr auf den Live-Aspekt zurückziehen. Vielleicht dann auf Videoform. Es ist mehr Aufwand, es ist arschviel Arbeit, da werden wir wahrscheinlich drüber noch sprechen, wie viel Arbeit sowas sein kann.
Ja. Aber es ist auch arschviel Arbeit, sich diese ganzen Techniken anzueignen.
Ja, das stimmt.
Die kann man einfach, man muss einfach die Prioritäten vielleicht ein bisschen verschieben.
Ja, ja. Gut, aber dann von YouTube aus zu JTC. Wie kam da so der Kontakt? Oder wie war das so? Weil mein JTC war damals, als du angefangen hast, auch noch nicht so groß, wie es jetzt heute ist. Oder sehr in den Kinderschuhen.
Das war winzig. Meinst du? Das war, war eher so ein Geheimtipp, ne?
Ja, die einzigen über halt da. Alex, hier, wer heißt der? Alex
Hutchings, Alex Hutchings, Gaffney Govan und Jack Tamarat waren da. Stimmt, die einzigen Videoleute, soweit ich weiß, die damals da noch dort. Aber es hatte trotzdem einen riesen Namen, ne? Oder zumindest in unserer Szene. Das ist ja auch so eine Sache, wir glauben immer, dass so eine Sache so riesig ist. Aber na gut, wir sind aber auch in dieser Blase drin, ne? Muss man dazu sagen. Genau, da muss ich halt dem YouTube-Kanal dafür danken und sicher auch dem SoMegaJam, weil die sind halt Ende 2011 auf mich zugekommen und gesagt, wir wollen die Plattform erweitern, wir suchen nach neuen Leuten. Da war ich dann der Erste, der nach dieser ursprünglichen Generation von Jack Guthrie Govan und Alex Hutchings, der da reingekommen ist und sich präsentieren durfte. Das war natürlich der Platz an der Sonne damals, ne? Und kurz darauf kamen natürlich dann viele andere. Genau, die sind Ende 2011 auf mich zugekommen und gesagt, mach mal was. Und dann habe ich 3 Backing-Tracks geschrieben. Habe meinen lieben Kollegen Marius Leicht, der heute Tasten in meiner Band spielt, der hatte nämlich damals eine 5D Mark II von Canon Kamera. Habe den eingeladen, komm mal bitte vorbei und film mich. Und dann habe ich damals, das war ja auch noch so eine Sache, diese Soli damals, ne, die waren komplett improvisiert von null. Und wirklich komplett improvisiert von null. Und heute ist auf JTC alles nur noch, ich muss das alles üben und auskomponieren und da reinpacken. Das muss so kompakt wie möglich sein. Und ich filme es in 3 Kamerawinkeln, damit ich noch schneiden kann. Das war damals alles One-Taker, komplett improvisiert, ne? Und da hat irgendwie noch ein anderer Wind geweht. Das war damals so. Damals war es keine Option, verschiedene Kamerawinkel zu benutzen oder zwischen Sachen hin und her zu schneiden. Das war einfach absolutes Tabu. Und das ist halt heute die Norm. Und da hat so ein frischer Wind geweht. Und heute weht ein anderer Wind, ja. Das ist auch okay. Aber das war damals die Sache, die dieses JTC so besonders gemacht hat für mich. Na, das hat natürlich auch den Kreis der Leute, die dort potenziell was für machen können, extrem verringert.
Ja,
wenn das der Anspruch war. Ne?
Ja. Stimmt, ja. Ja. Ja, was war jetzt alles, was du bis jetzt bei JTC so rausgebracht hattest?
Oh, das ist so viel.
Unendlich viel.
Ne? So viel. Ne? Du bist ganz schön gut am Start gewesen.
Das war sehr, sehr viel, ja. Aber ich habe natürlich dann auch, ich war auch der Erste, der diese 20 Licks-Serie gestartet hat. Ich war damals so das Versuchskaninchen für JTC, weil ich natürlich so neue Formate haben die mit kleineren Artists zum Autos ausprobieren wollen. Da war ich dann immer das Versuchskaninchen. Und das hat halt tierisch gezogen und dann hat jeder angefangen, dieses 20 Licks-Ding zu machen.
Schon so ein richtiges Branding auch, ne?
Absolut. Ja. Absolut.
Warst du auch der Erste, der damals diese Workshops gemacht hat? Diese Masterclass-Geschichte?
Genau, das war dann der nächste Schritt. Da war ich aber, glaube ich, nicht der Erste. Da, glaube ich, war Luca Mantovanelli.
Ah, okay.
Der Erste. Ja. Genau, und ich war dann der Zweite, würde ich sagen. Ja, genau. Und ich habe dann diese Hybrid-Picking-Masterclass geschrieben, ne, und dann die Impro-Masterclass, die sich auch heute noch extrem gut verkauft und auch Grundlage für ganz viel von meinem Unterricht, sowohl privat als auch in der Hochschule. Ist, ne, das, und da muss ich auch irgendwann mal einen Nachfolger schreiben. Aber das machen wir erstmal nach dem Album. Erstmal eine Sache zu Ende. Sehr gut.
Über dieses Album werden wir auch noch reden, unbedingt. Ja. Genau, aber apropos Album, das ist ja ein ganz guter Übergang. Du hast dann ein Solo-Album rausgebracht, was auch, ich finde, sehr, sehr schön ist, sehr gutes Album, was hoffentlich bald der Nachfolger kommt, aber der Nachfolger wird ein bisschen anders sein von dem, was wir gehört haben.
Richtig.
Da werden wir wahrscheinlich auch drüber reden. Wie war das mit dem Album damals? Wie war das so für dich? Du hast ja auch erzählt, du hast in Italien dann Schlagzeug und Bass aufgenommen.
Korrekt,
ja. Frederico Malmann, oder?
Am Bass. Genau. Geil. Frederico, genau. habe ich irgendwie ein halbes Jahr zuvor auf der Musikmesse spielen sehen und gedacht, ach du Kacke, diesen Menschen brauche ich auf meinem Album. Dann habe ich ihn einfach gefragt und dann hat er mir seinen Drummer empfohlen, Ricky Quagliato. Und irgendwie ein paar Monate später waren wir dann in Italien im Studio und haben eine Platte gemacht.
Mega.
Genau, und dieser Platte habe ich viel zu lange gearbeitet. Ne? Da habe ich das erste Stück, was ich geschrieben habe für die Platte, war damals im ersten Studienjahr 2005, genau 2004, krass. 2005. Habe ich damals mit meinem späteren Mitbewohner Clemens Pötsch geschrieben, der heute eher so in die moderne Klassik-Richtung geht als Pianist.
Ach, cool.
Der ist jetzt auch gesigned bei diesem Neuer Meister-Label. Ist ein fantastischer Künstler und mit dem habe ich damals Plastor geschrieben. Das ist diese, cool. diese Fusion-Nummer. Das sollte so eine Mike Stern-Anleihe sein. Wir brauchten einfach eine Nummer, die wir spielen können für unseren Gig im Blue Note in Dresden. So, und da haben wir halt diese Nummer geschrieben. Und ja, das hat halt ewig gedauert, bis diese Platte mal fertig war. Ich hatte auch damals ganz wenig Skill. Ja, ich konnte noch nicht so richtig mixen. Ich musste das mal für die Platte überhaupt mal lernen. Ich wollte das aber unbedingt selber machen. Dann war das halt ein wahnsinnig langsamer Prozess. Mit der zweiten Platte habe ich mir dann vorgenommen, das tue ich nie wieder, dass so ein Ding 7 Jahre dauert. Und dann habe ich, sitze jetzt genau 2 Jahre an meiner neuen Platte. Und der einzige Grund, warum sie noch nicht draußen ist, ist, weil ich eine kleine Verletzung am Hals habe und meine Vocals nicht fertig machen kann. Aber ansonsten ist die Platte komplett fertig.
Mega.
Schön.
Sehr gespannt.
Schön.
Und die wird dann auch, wird die komplett anders sein wahrscheinlich.
Vermutlich ja, das ist eine Progressive Rock-Platte. Nennen wir das Kind beim Namen. Ich würde sagen, es ist eine moderne Auflage von Bands wie Genesis, Pink Floyd, Dream Theater, Muse, Toto, Stephen Wilson. So, das sind so eher diese Einflüsse.
Und das Besondere ist ja auch, dass du jetzt auch singst. Ne? Ich sag mal, da hast
korrekt.
Du.
Wann ja, hast du sonst hätte ich diese Platte gar nicht so machen können. Ne? Das ist das Songwriting, überhaupt, es wird ja erstmal zum Songwriting, wenn ein Gesang dabei ist, sonst ist es ja kein Song, wie der Name schon sagt, aber das Songwriting an sich, der Kompositionsprozess ist einfach ein völlig anderer, wenn du weißt, dass du mit Vocals arbeitest. Und für mich viel angenehmer. Ich hatte ja auch damals den Anspruch, auf der ersten Platte relativ wenig Overdubs zu verwenden und so. Das war dann arrangementtechnisch immer schwierig, ne? Schwierig. Weil wenn ich sage, ich spiele jetzt schon die Melodie, dann will ich aber keine Rhythmusgitarre haben. Das heißt, ein anderes Instrument muss den Platz der Rhythmusgitarre einnehmen. Das war arrangementtechnisch echt schwierig. Und mit dem Gesang ist es natürlich viel leichter. Ich habe mir dann für die neue Platte ein klares Konzept gemacht. Ich mache eine Platte für Drums, Bass, Tasten, 2 Gitarren und Gesang. Weil ich habe es mit der Perspektive, das irgendwann live tun zu dürfen, habe ich mir überlegt, ich kann nicht alles spielen und singen gleichzeitig, was auf der Platte ist. Deswegen habe ich das so konzipiert, ich will das mit 2 Gitarristen machen. Deswegen habe ich in der Regel 2 Gitarrenparts, die parallel laufen. Oder wenn ich singe, läuft nur ein Part. Also wenn ich singe, läuft entweder ein Part, den ich dazu spielen könnte, oder es läuft nur ein Part, den jemand anders spielt, der dann in meiner Band ist.
Ja. Sehr cool.
Das klingt nach großartigen Plänen für die Platte.
Ja.
Sehr cool. Wie bist du dazu gekommen zu singen? War da irgendein ausschlaggebender Punkt oder hast du einfach Bock gehabt?
Ja, ich habe mir einfach irgendwann 2015 so eine Midlife-Crisis bekommen, ne? Und dann irgendwann irgendwie festgestellt, dass die Musik, die ich höre und die Musik, die ich mache, dass da irgendwie ein Disconnect ist. Irgendwie ist das nicht das Gleiche. Und ich möchte aber gerne die Musik machen, die ich höre. Und dann habe ich festgestellt, dass fast alle Musik, die ich höre, abgesehen von dem ganzen Fusion-Kram, irgendwie einen Gesang dabei hat. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Gitarre so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr einem geilen Sänger zuhört, dann stellt man sich immer vor, dass man sei der Sänger. Ja, kennt ihr schon. Das Gefühl? Das hatte ich immer so. Dass ich mir immer vorgestellt habe, dass das aus meiner Kehle kommt, dieses Geräusch. Und es gab was in mir, was ich irgendwie ausdrücken wollte. Und was raus musste, aber was die Gitarre nicht liefern kann.
Verstehe.
Ja, die Stimme ist nun mal das ausdrucksstärkste Instrument auf dem Planeten. Das ist das, was für uns Menschen am tiefsten in die Seele reinreicht, ja. Weil das liegt halt daran, wir sind halt darauf gepolt, menschliche Stimmen zu identifizieren, ne? Und da Acht drauf zu geben. Und das ist, du kannst einfach mit der Stimme Sachen machen, die mit der Gitarre nicht möglich sind. Ja, und das war so der Reiz für mich, das zu probieren. Und dann war das im Grunde genommen wie mit der Gitarre am Anfang. Das hat dann irgendwie ein paar Monate gedauert und dann hat mich das vollkommen gepackt und dann nicht mehr losgelassen. Dann habe ich regelmäßig Unterricht genommen, was ich bis heute mache.
Cool, ja.
Und übe fleißig.
Zu dem Thema Üben, hey, würde mir gerade spontan eine Frage einfallen, weil du bist ja ein Mensch, der sehr bewusst auch übt. Mhm. Wie würdest du das vergleichen zwischen Gitarre üben und Gesang üben? Gehst du da schematisch gleich dran oder sind das zwei komplett andere Paar Schuhe?
Es ist bei mir jetzt ein bisschen ein spezieller Fall, ne, weil ich natürlich schon ein Instrument spielen kann. Das heißt, so dieser ganze Aspekt mit Audiation und so fällt natürlich bei mir beim Gesang weg. Das heißt, ich muss Gesang wirklich nur motorisch üben. Und das ist schon mal ein bisschen anders. Das ist aber in meinem speziellen Fall so, ne?
Mhm.
Ansonsten, es gibt einfach ein paar Dinge, die du beim Gesang einsehen musst. Und das Kuriose ist, ich habe das am Anfang überhaupt nicht einsehen wollen, weil nämlich auf YouTube, insbesondere von Vocal Coaches, die einem Produkte verkaufen wollen, einem ständig verklickert wird, dass man alles singen kann. Man muss nur wollen. Aber ansonsten kann man sich zu allem hintrainieren. Und das ist einfach eine faktische Lüge. Wenn du dich mal mit einem ernsthaften Belcanto-Coach auseinandersetzt, also einem klassischen Coach. Und die Klassiker, die haben nun mal Jahrhunderte Erfahrung auf dem Buckel. Ne?
Ja.
Die basieren ihre Gesangspädagogik auf Physiologie und auf wissenschaftlichen Fakten. Dann wirst du feststellen, dass du einsehen musst, dass du ein biologisches Preset hast. Ja? Du hast eine biologische Grundlage und an der kannst du nichts ändern. Mhm. Das heißt, du wirst im Grunde genommen mit einer Ibanez AZ oder einer Les Paul oder einer Stratocaster im Hals geboren.
Oder der PC Rich.
Oder halt eine Ukulele.
Ja, sehr geil.
Und wenn du mit einer Ukulele im Hals geboren bist, dann wird die niemals klingen wie eine Ibanez MM1. Ja. Und das ist so. Und du musst mit den Stärken deiner Stimme arbeiten und die Stärken deiner Stimme herausarbeiten und nicht gegen anarbeiten. Das ist so der ganz große Unterschied. Auf der Gitarre kannst du alles machen. Auf der Gitarre braucht man keine speziellen physischen Voraussetzungen. Ich habe extrem kurze Finger und das schränkt mich in keiner Weise ein. Du kannst riesige Hände haben, das schränkt dich in keiner Weise ein. Du brauchst keine besondere Muskelkraft. Du kannst auch, es wird immer so erzählt, die Stimme ist doch ein Muskel, ne? Die Stimmbänder sind ja Muskeln, deswegen kann man die rausbilden. Nee, aber die Stimmbänder funktionieren anders. Du kannst keine Muskelmasse in den Stimmbändern aufbauen. Das wäre ja schlimm, weil wenn das so wäre, würdest du irgendwann ersticken.
Ja.
Das heißt, du musst mit dem arbeiten, was du hast. Und das Einzige, was du machen kannst, ist deine Technik verbessern und deine Stimme so einsetzen, wie sie am besten funktionieren möchte. Das ist so das ist eine sehr ernüchternde Angelegenheit.
Ja, vor allem muss man es auch erstmal rausfinden, ne? Was ist denn jetzt deine Stimme?
Das ist ein jahrelanger Prozess. Genau.
Ja, schön. Okay, das heißt, wir haben so die Etappen YouTube, Jamcheck Central, dein Soloalbum. Bei den alten YouTube-Videos hast du ja damals noch die schöne Ibanez Andy Timmons gespielt, die ja gar nicht mehr so, also sie ist ein bisschen seltener geworden. Ne? Das ist jetzt nicht so die Gitarre, die man direkt mit Andy Timmons in Verbindung
Die wird nicht mehr gebaut, ne?
Die wird auch gar nicht mehr gebaut. Ibanez ist ja jetzt mittlerweile ein sehr, sehr wichtiger Begriff für dich, weil du ja, der erste Deutsche mit einer Signature warst, wenn man den Mike von Heaven Shall Burn, da war auch schon mal was mit einer Signature, aber ich glaube, weiß nicht, wie das
so war. Die erste international vertriebene, soweit ich weiß. Genau. Mike war ein Meinl Area-Phänomen, genau. Aber Mike war natürlich der Erste.
Genau. Und dann, du warst aber dann auch immer sehr repräsentativ für Ibanez. Wie kam da so der Kontakt zustande? Wie war das für dich so? Wie hat das funktioniert? Bist du hingegangen, hast E-Mails geschrieben, los, nimm mich.
Nein, was das ist eine Sache, die ich nie gemacht habe mit irgendwem. Ich bin nie jemand, der seinen Scheiß hart promotet hat. Ich habe niemandem auf Facebook persönliche Nachrichten geschrieben, guck mal mein Video an. Ich habe keine E-Mails geschrieben, ich habe nicht von mir aus zu den Firmen hingelangt. Ich war immer in der abwartenden Position. Meine Philosophie bei der Sache war immer, gute Arbeit machen, kontinuierlich gute Arbeit machen und abwarten. Und der Rest passiert dann irgendwie. Und ja, es kommt halt eins zum anderen. Ne? Die ersten YouTube-Videos haben zu JTC geführt und JTC hat halt irgendwann zu Ibanez geführt. Die haben natürlich, die sind sehr am Puls der Zeit. Wir haben ein Auge drauf gehabt und haben halt die Hand ausgestreckt zu gewissen JTC-Artists. Und haben mich dann irgendwann auf den Namen spielen sehen und dann kam die Connection.
Geil. Cool. Ja, mit denen bist du ja auch viel auf Tour, machst viele Clinics-Geschichten, immer mal regelmäßig mit Tom zusammen auch, glaube vor anderthalb Jahren oder letztes Jahr nach der Guitar Summit wart ihr auf Tour, ne?
Nee, vor zwei Jahren war das.
Vor zwei Jahren.
Während der Guitar Summit waren wir auf Tour. Das war so das Guitar Summit war sozusagen eins unserer Tour-Dates.
Ja, okay.
Waren wir gerade auf Reisen, ja. Da haben wir tatsächlich, glaube ich, in dem Jahr haben wir 55 Clinics gemacht oder so. Boah. Und in 15 Ländern. Ja, das war richtig hart. Das hat dann darin kulminiert, dass wir zum Schluss der Tour von, glaube ich, von Spanien nach Japan sind und von Japan dann nach Skandinavien und dann von Skandinavien noch mit einem Auto zwischen den ganzen Ländern. Dann, ja, das war wirklich krass. Also, das war eine Erfahrung, wirklich.
Geil.
Genau.
Cool.
Da wurden wir, das war dann auch, glaube ich, die größte Kliniktour in der Ibanez-Geschichte.
Krass.
Ach. Ja, auf jeden Fall. Das war ziemlich krass. Also, das war eine geile Erfahrung, wirklich. War Wahnsinn.
Und du warst ja auch, glaube ich, einer der ersten, der so mit an der AZ mitgewirkt hat, ne? An der Serie.
Korrekt. Ja. Korrekt, genau. Der Prozess hat 2015 angefangen. Ich bin 2015 zum Artist geworden und das haben die mit der Idee im Kopf schon so angeleiert, sozusagen, dass ich da meinen Input mitgeben soll. Die waren sogar irgendwann die Kollegen aus Japan hier bei mir in Leipzig und haben mich besucht. Und das war auch ganz interessant, mal zu sehen, ne? wie dieser Research and Development Prozess funktioniert, weil die kamen da mit tonnenweise Entwürfen, ja, alles in so abgeheftet in so Aktenordnern und da waren halt original 500 Headstock Designs drin.
Krass.
Ja, durch die man sich dann so durchblättert. Das ist wirklich, ja, da ist halt irgendwie ein Team bei denen am Werkeln, was den ganzen Tag dieses Zeug designt und dann hast du am Ende die Qual der Wahl.
Krass. Ja. Gibt es irgendwas an der AZ, wo du sagen würdest, das ist so an der AZ, weil ich damals gesagt habe, Leute, das braucht ihr?
Alles an der AZ ist so, wie ich es damals gesagt habe, ist wirklich kein Spaß. Ne? Das ist, okay. Aber das liegt nicht an mir, das liegt halt, das war einfach das, wonach die Szene verlangt hat. Mhm. Ich weiß noch, genau wie ich damals gesagt habe, splittet diese Serie in zwei Hälften, einmal 24 Bünde, zwei Humbucker und einmal 22 Bünde HSS. Und genau das ist passiert. Das mit dem Roasted Maple habe ich nicht angemerkt, das weiß ich noch. Das war für mich jetzt keine spezielle Voraussetzung. Aber diese ganze Idee, die Serie in zwei Hälften zu teilen, das war definitiv ein Riesenpunkt von mir. Aber das lag nicht an mir, dass das da reingekommen ist. Das war einfach der Zeitgeist damals. Da hat sich die Szene natürlicherweise einfach so gewünscht. Genau, aber auch so dieser Hals. Dass der zwar gut zu spielen ist, aber nicht ganz so flach. Jumbo-Bünde, das Stainless Steel, die Locking-Mechaniken, das Vintage-Tremolo war ein Riesenpunkt von mir, kein Double-Locking-Tremolo, bitte. Um Gottes Willen. Genau. Diese Self-Lubricating Nut, wie man so schön sagt, wie sagt man heute, der Sattel, ne, der sich selbst
schmiert.
Befeuchtet.
Befeuchtet ist gut, ja.
Ja, cool. Das sind alles diese Dinge, aber das, wie gesagt, war eine natürliche Evolution der Gitarre. Es ging einfach in diese Richtung.
Mhm. Okay. Und wie unterscheidet sich jetzt deine MM1 zur normalen AZ?
Abgesehen von der Optik und der wundervollen Farbe, hauptsächlich darin, dass es ein Mahagoni-Korpus ist. Das war so eins der Dinge, die ich habe mich damals in eine Position versetzt und gesagt, lass die Ibanesen mal machen, die wissen schon, wie man Gitarren baut. Also lass die einfach mal machen. Und die einzige Änderung, die ich dann wirklich noch haben wollte, wo ich mir dachte, das ist auch ein unique selling point, lass uns mal einen Mahagoni-Korpus machen, weil alle meine Gitarren, die ich jahrelang gespielt habe davor, das war dann einerseits diese Suhr Modern, ne? Und natürlich auch die AT300.
Auch aus Mahagoni.
AT300. Sowie ein paar der RGs, die ich die Jahre davor hatte. Alles Mahagoni getan. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns das umsetzen. Und das Lustige ist, die meisten assoziieren Mahagoni durch die Les Paul, ne? Assoziieren das mit einem eher dunklen, tiefmittigen Sound, ne? Das ist aber gar nicht der Fall. Wenn du meinen Prototyp, der aus Erle ist, mit dem finalen Typ, der aus Mahagoni ist, vergleichst, wirst du ja feststellen, dass das Mahagoni eher ausbalanciert klingt und die Erle eher mittig. Es klingt eher so ein bisschen flach. Ein bisschen spritziger, ein bisschen flacher. Und dadurch natürlich, dass du diese Hyperion-Pickups drin hast, die auch eher neutral klingen, kannst du halt mit der Gitarre viel am Amp regeln. Das heißt, die Gitarre hat, wenn man so will, außer in den Split-Positionen vielleicht, nicht so einen drastischen Eigensound, der immer zu hören sein wird, egal was du dran tust.
Sondern das heißt, ja, sehr flexibel.
Genau, es ist mit dem Hintergedanken flexibel zu sein, entstanden.
Ja.
Geil, ja. Genau. Sehr cool.
Ja.
Ja. Gibt es denn noch die Andy Timmons Gitarre? Hast du die noch in deinem Besitz? Oder?
Nee, leider nicht. Die habe ich, aber das ist eine gute Geschichte. Die habe ich verkauft an den Spieldesigner der Lego-Videospiele.
Ach Quatsch.
Sehr geil. Ein Spieldesigner der Lego Video.
Okay. Kennt ihr das Lego Batman und so?
Ja,
der einen der Level-Designer habe ich diese Spiele verkauft. Die Gitarre verkauft.
Ja.
Der ist selber ein richtig geiler Gitarrist.
Ach so, okay.
Ja, absolut. Und ich glaube, der hat die auch noch. Ich muss mal fragen.
Geil.
Der hat die noch und ich habe mittlerweile aber eine AT100.
Ah, das neuere Modell, ne? Ja.
Das neuere Modell, genau. Die habe ich mir 2015 geholt. Und cool. Da habe ich ein größeres Video mitgemacht. Das ist das No Quarter Cover mit meiner Band. Da spiele ich die einen Halbton runtergestimmt und die tiefe Seite noch einen Ganzton gedroppt.
Oh. Ach, krass. Genau. Okay. Cool.
Genau,
komm mir doch so.
Mach du ja, ruhig. Nein, alles gut.
Nee, mach.
Wie ist denn
die Fabian, ich schreite ein. Fabian, du bist dran.
Alles klar. Sehr gut. Also, wie ist denn die Idee entstanden mit deiner Band, mit der Martin Miller Band? Wolltest du wahrscheinlich auch.
Genau.
Ja. Glücklicher Zufall.
Glücklicher Zufall.
Ich bin ja schon ein langjähriger Bewunderer von Felix Lehrmanns Drumkünsten gewesen, schon lange bevor ich ihn kennengelernt habe. Der war damals so um die 2010 rum, ging das bei uns, 2009, 2010 ging das in der Hochschule los, dass alle von Felix Lehrmann erzählt haben. Und ich dachte, oh, jemand mit dem Namen kann ja nicht cool sein. Und dann habe ich ihn aber halt ausgecheckt auf YouTube und ich dachte nur so, heilige Scheiße, ja. Der spielt ja wie Dennis Chambers, ist aber ist ein Deutscher, wohnt um die Ecke. Das hat mich vollkommen umgehauen.
Okay.
Und dann war ich so, glücklicherweise wurden wir dann fürs Ibanez Guitar Festival 2016 gebucht. Und er war damals noch Meinl und Tama Endorser und er wurde mir einfach zugewiesen und das war einfach so ein fantastischer, glücklicher Zufall. Dann habe ich noch Marius eingeladen damals. Damals hat man noch da war ein anderer Bassist dabei, der Andrew Lauer, der war auch Ibanez Endorser zu der Zeit und da wurde die Band so zusammengewürfelt und dann ist, wie das halt so ist, ne, nachdem er gespielt hat, hey, lass uns doch mal was zusammen machen. Wurden Nummern ausgetauscht, aber in der Regel passiert dann nichts, aber ich habe dann mal das Heft der Initiative in die Hand genommen, weil ich dachte, das ist die einmalige Chance, mit Felix Lehrmann zu spielen. Und da kamen auch diese Videos vom Ibanez Guitar Festival raus. Kennt ihr dieses Travels-Video,
ja,
durch die Thalmann-Spiele?
Ja, genau. Ich habe es ja damals auch live gesehen, ich war ja auch dabei.
Justi
mal
da, genau.
Geil.
Und ich dachte mir, wow, das ist so cool, das klingt so gut zusammen, aber der Mix ist kacke, weil vom Soundboard. Und der Schnitt, das war halt der Live-Schnitt, der damals auf die Leinwand projiziert wurde. Das heißt, war gar nicht mit der Idee gedacht, das auf YouTube zu veröffentlichen. Ich dachte so, Bild und Ton könnten besser sein. Dann lass uns das doch mal in einer kontrollierten Umgebung machen. Mhm. Wo wir richtig geile Bildqualität haben und perfekte Soundqualität, ne? Und Mixing-Flexibilität und dergleichen. Dann habe ich halt ein Studio in Leipzig gebucht und habe Felix dazu eingeladen. Marius sowieso, der spielt dauernd mit mir. Und dann habe ich halt den Benny Jude noch an der Angel gehabt, der ein Freund von Nico Schliemann ist, mit dem ich auch über Jahre immer mal wieder gequatscht habe. Aber es hat sich halt nie ergeben, dass wir mal zusammen spielen. Dann dachte ich, jetzt ist die Zeit mal reif. Jetzt lade ich den mal ein. Und die ursprüngliche Idee von mir war auch ständig, irgendwie andere Leute reinzubringen ins Studio und so. Und dann hat das aber so gut funktioniert. Das konnte man dann nicht mehr ändern. Weil dieses Phänomen, dass die Summe größer ist als die einzelnen Teile. Oder das Ergebnis ist größer als die Summe der einzelnen Teile. Ja, jeder von uns ist eine solide 6, aber zusammen sind wir nur 100.
Geil, ja. Das ist die Magie, die da entsteht. Ne?
Da fliegen halt irgendwie die Funken, wenn wir zusammen spielen. Und das war dann irgendwie, hat sich dann ergeben, dass auch der Marius sein Studio da gegründet hat in Plauen mit seiner Band. Und ich eine ganz tolle Crew am Start habe. Und da sind ganz viele Dinge, die einfach glückliche Umstände, die zusammenkommen, die man natürlich selber mit seinem Verhalten begünstigt. Aber es sind ganz viele glückliche Umstände zusammengekommen, die uns ermöglichen, das regelmäßig zu tun.
Sehr geil.
Ja. Ja. Jetzt hast du auch schon einige Gäste da gehabt.
Ja.
Andy Timmons, der Tom hat mal eine Session mit euch gespielt, mit einem Saxophonisten auch. Sehr geil. Paul Gilbert war letztes Jahr dann da, ne?
Paul Gilbert war letztes Jahr, dann hatten wir noch Marc Lethierry und Josh Smith.
Ja.
Josh Smith. Genau. Was war so da einer deiner Highlights? Was alle. Du sagen würdest, was du.
Alle. Das glaube ich. Da kann man nicht sagen, da gibt es ein Highlight, weil jede Session mit einem anderen Gast ist was ganz Besonderes. Und keine ist wie die andere. Und ich habe ganz tief eingebrannte Erinnerungen aus jeder Session. Mit Tom zum Beispiel, als wir damals angefangen haben, da erinnere ich mich zum Beispiel dran, weil er natürlich auch ein enger Freund von mir ist und wir schon viel miteinander gearbeitet haben, ihn habe ich damals eingeflogen. Und das war das einzige Mal, dass wir zwei, drei Tage vor der Session zusammen geprobt haben, weil wir auch die Duo-Videos gemacht haben zu der Zeit. Mhm. Das war zum Beispiel besonders, weil wir halt einfach drei Tage lang rumgehockt haben und nur Gitarre gespielt haben.
Geil.
Das hat tierisch Laune gemacht. Und damals war das auch so, da war noch kein Budget vorhanden, da hatte ich noch keinen Patreon. Hatten null Budget, wir haben alle damals bei Marius in der Bude gepennt. Keiner hat ein Hotel gehabt. Außer den Bandmitgliedern. Für die konnte ich mir ein Hotel leisten. Aber Tom und ich, inklusive der Crew, haben alle auf dem Boden bei Marius gepennt. Und damals war das halt alles noch, das war halt noch so Gorilla-mäßig. Das war wirklich hochgradig unprofessionell alles. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre geändert. Aber das war die Erinnerung an die Tom-Session.
Geil.
Dann die Erinnerung an, der nächste Gast war Andy Timmons. Da hatten wir dann, habe ich dann ein bisschen Budget angespart und das Ganze ein bisschen professioneller aufgezogen. Andy Timmons war halt auf Tour und hat Daniel Gehtke, den ihr auch in der Sendung habt, dankbarerweise bei uns vorbeigebracht. Und das war halt die erste Session mit so einem richtigen Oberpromi, ne? Und da waren halt alle nervös ohne Ende und das war aber eine total geile Erfahrung. Und das war das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben und da waren bei mir insbesondere die Nerven noch ganz angespannt, aber dann mit Andy hatten wir dann auch so einen geilen Abend nach dem Aufnehmen, haben wir dann Fettschnitzel gegessen und so viel gelacht und so viel Spaß gehabt und am nächsten Tag noch das Queen Medley gemacht. Das war auch eine coole Erfahrung. Das war die Session, dann hatten wir die Session mit Josh als nächstes. Da haben wir das Genesis Medley gemacht davor und sind uns tierisch in die Haare geraten in der Band, weil das stressig war ohne Ende. Und dann kam zum Glück Josh am nächsten Tag. Der kam aus London eingeflogen, weil der gerade eine Tour mit 30 Dates beendet hat, hat 3 Stunden Schlaf gehabt, hat gespielt, 3 Stunden geschlafen, ist dann rübergekommen, hat keinen Mucks gesagt, ne, keiner der Ansprüche gestellt, ist aber hingekommen, hat gespielt, wir haben 2, 3 Takes von jedem Stück gemacht und dann war das Ding durch. Das ist einfach so eine Maschine, der Typ. Und dann mit ihm habe ich auch zum Beispiel noch eine ganz besondere Erfahrung gehabt, ich habe ihn dann noch 5 Stunden nach Frankfurt gefahren, zum Flughafen am nächsten Tag und haben halt mal richtig quatschen können, uns mal richtig kennenlernen können. Das war die besondere Erfahrung damit. Dann hatten wir als nächstes Paul. Und mit Paul war einfach die Planung im Vorfeld ultra stressig durch seine Tour, auf der da gerade war. Das heißt, das Ding war bis zum Schluss kurz davor zu kippen. Und dass das noch geklappt hat, war echt ein kleines Wunder. Und Paul ist einfach ein Gigant. Ja? Das ist, das muss man so sagen. Der war ganz stiller Zeitgenosse erstmal, als er ankam, weil du merkst, der war ein bisschen müde, hat auf dem Gitarre-Summit kurz davor gespielt, am Vorabend. Und dann hat er sich da so, das war so witzig, der hat auch so null Ansprüche gestellt. Ne? Wir haben da so ein Hinterzimmer und der hat nicht mal gefragt, gibt es hier eine Umkleide oder sowas? Der hat da angefangen, der ist da in eine Ecke gegangen, hat sich dort umgezogen, während wir dort gegessen haben im Hinterzimmer, und hat dann seinen Anzug angezogen, hat sich die Gitarre umgeschnallt und ist dann zum Rockstar mutiert.
Geil.
Geil. Und ja, auch der war so lieb und ach, das war wirklich, wie man ihn von seinen Videos kennt, so lieb, so sympathisch, aber das war einfach, war wirklich ein Traum, mit dem zu spielen und wenn man sich die Videos anguckt, hat ja ganz schlechte Ohren, der Paul, ne? Wenn man sich die Videos anguckt, achtet zum Beispiel mal auf das Superstition-Video, immer wenn wir singen, wenn Benny oder ich singen, der guckt ja uns ganz genau auf die Finger, oder nicht auf die Finger, auf den Mund, in dem Fall, weil er seine Fills da reinspielt, er hört uns nicht singen. Er hört uns nicht singen. Das heißt, er muss gucken, wenn wir aufhören zu singen. Und dann spielt er seine Fills.
Boah, krass. Krass.
Und dann hat man jetzt zum Schluss Marc, ne? Und mit Marc war die Besonderheit, dass er erstmal 2,5 Tage da war. Er ist zum Aufbau schon gekommen und 2 volle Recording-Tage. Das war auch ungewöhnlich. Und er ist an seinen Geburtstag gekommen.
Ach, krass. Oh.
Aus den USA eingeflogen, speziell. Ne? Er war nicht auf Tour, haben wir echt eingeflogen. Und bei ihm war so das Besondere, glaube ich, erstmal mit ihm habe ich bis heute ein sehr, sehr gutes, enges Verhältnis. Also wir quatschen noch regelmäßig und so, tauschen uns aus. Und mit ihm war es so, einerseits ist er natürlich der Stargast, aber bei ihm hatte ich das gar nicht das Gefühl, dass er jetzt so ein Gast ist, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass er schon immer in dieser Band gespielt hat. Cool. Ja, der hat sich halt so super in diesen Bandsound eingefügt, dass man gar nicht das Gefühl hat, da ist jetzt ein Gast.
Cool.
Ja, das war für mich das Besondere, ja.
Das ist cool. Und was sind jetzt so deine Pläne? Wurde irgendwas wegen Corona durchgestrichen? Irgendwas verändert? Hast du alles vorgehabt?
Unser wahrscheinlich mit Abstand populärster Gast ist erstmal
okay.
aufgeschoben, ja, durch die Corona-Geschichte.
Willst du aber auch nicht verraten, wer das sagt?
Nein, aber ich sag mal so, Justin, es hätte sich sehr, sehr gefreut.
Okay, ich glaube, ich weiß.
Sehr gut.
Das ist erstmal verlegt.
Brauchst du noch jemanden, der die Kamera macht?
Na, da sind wir jetzt tatsächlich, das war immer so, dass wir ständig Leute brauchten. Und da sind wir jetzt wirklich mittlerweile.
Das ist ja auch ein Mörderaufwand.
Wir haben jetzt seit wir machen 2 Sessions pro Jahr, ne? Und da sind wir, glaube ich, seit 5 Sessions mit einer identischen Crew unterwegs jetzt. Mhm. Und das ist auch gut klar. So, weil muss niemand eingearbeitet werden.
Das ist auch Schweinearbeit, ne? Die ganze Vorbereitung.
Boah. Aber auch die Crew, wie die sich den Arsch aufreißt da, das ist Wahnsinn. Die körperliche Arbeit, die für die da drin ist. Also es ist, boah, ich möchte mir das gar nicht reintun. Wir haben ja jetzt hier 'Cause We've Ended as Lovers gerade veröffentlicht mit Marc. Und das ist halt eine 12-Minuten-Version, ne? Jetzt haben wir 3 Takes von gemacht. Mhm. 3 oder 4, ich weiß es nicht mehr genau. Und das war die letzte Sache, die wir aufgenommen haben. Am Ende von, wir haben einen Aufbautag und 2 Recording-Tage. Jetzt stell dir mal vor, du bist in der Crew und dann darfst du dir noch 3 oder 4 mal 12 Minuten von sowas reinziehen.
Ja.
Und die Kamera aufs Griffbrett halten. Boah,
ja.
Das ist richtig hart.
Das ist harte
richtig,
Arbeit.
Ja, das ist harte Arbeit.
Ich habe es ja vom David Schneider mal gehört, dass es ganz schön anstrengend sein soll, aber auf jeden Fall immer sehr spaßig und sehr lohnenswert, ja. Was steckt da sonst noch so für Arbeit dahinter? Was bedeutet das für dich, so eine Session zu planen, zu machen? Wie steckt da die Post-Production? Bist du da alles selber drin oder?
Ja, ich bin ja leider so ein Control-Freak, deswegen mache ich halt auch Schnitt und Mix selber.
Krass.
Ich hab eine ganz bestimmte Vision und jedes Mal habe ich festgestellt, jedes Mal, wenn ich jemand anders ranlasse, wird das nicht so, wie ich es gern hätte. Und es hat ja, ich weiß nicht, ihr habt es sicher festgestellt oder vielleicht auch nicht, aber diese Session hat einen gewissen Sound.
Ja.
Einen wiedererkennbaren Sound. Und das ist halt mein Sound als Mixing-Engineer. Und wenn das jetzt jemand anders macht, würde das plötzlich völlig anders klingen. Und ich glaube, das würde das Konzept brechen.
Ja, das ist was dran.
Deswegen mache ich das nach wie vor selber. Hab da auch großen Spaß dran, bin auch sehr dran gewachsen, wenn man sich die ersten Videos anhört, wenn du mal Little Wing anhörst, eines unserer ersten Videos, und das jetzt mit 'Cause We've Ended as Lovers vergleichst, ich glaube, da ist ein Quantensprung in Sachen Sound vonstatten gegangen und in Sachen Video sowieso.
Also ja, Video, das ist mir auch schon aufgefallen.
Also,
werdet
ihr gerade
Licht ersten, und alles.
Wenn du die ersten Weltklang-Studio-Videos anschaust, insbesondere so Videos wie das Pink Floyd Medley, das sieht halt noch aus, ne? Wie hingekackt und hingeschissen. Und jetzt sieht das halt cineastisch aus. Ne?
Ja.
Und wir haben diese geilen Steadicam-Fahrten von unserem lieben Regisseur Johannes. Du hast in Kaschmir eine Kamerafahrt drin. Das fängt damit an, dass Felix einen Drumfilm macht. Dann schwenkt er zu mir rüber und ich fange genau an zu singen. Dann zieht er raus, geht in die Totale und dann siehst du jeden und dann geht er genau zu so einem Drumfill wieder zu Felix hin. Also es ist so eine geile Kamerafahrt einfach nur.
Geil.
Und ja, Vorbereitung ist mittlerweile sehr kurz geworden tatsächlich. Das ist das Interessante. Das war, zum Anfang habe ich da wochenlang rumtelefoniert und rumgeplant. Mittlerweile weiß jeder, was er zu tun hat. Und da ist es wirklich nur so, ich sage ein Datum, passt, alles klar. Und dann weiß jeder, was er zu tun hat. Dann weiß unser Regisseur, welche Kameras er auszuleihen hat. Dann weiß der Benny bringt ganz viel unseres Audio-Equipments mit. Der weiß, welche Mikrofone er mitzubringen hat. Unser Audio-Engineer weiß, welches Equipment vorhanden ist und wie er das zu verkabeln hat. Also da gibt es ganz wenig noch, was noch irgendwie abgesprochen werden muss.
Ja, ist eingespielt.
Es ist natürlich trotzdem, es ist eingespielt. Es ist eine Heidenarbeit, aber es ist eingespielt. Das heißt, die Aufgaben sind gut verteilt. Und ja, für mich ist die Vorbereitung dahingehend, dass ich eine Setliste mache, dass ich Gäste einlade.
Schreibst auch die Arrangements, ne? Alle?
Und naja.
Ach so. Okay.
Also Arrangements, wir improvisieren eigentlich alles.
Okay.
Da ist nichts arrangiert. Also zum Beispiel jetzt 'Cause We've Ended as Lovers, kann ich sagen, ist so entstanden. Wir haben Tempo uns gesucht vor Ort. Und dann haben wir gesagt, so, jeder macht ein Solo. Wir machen am besten mal in der Reihenfolge, wie wir stehen. Ich, Marius, Benny, Marc. Uhrzeigersinn. Und dann haben wir halt gesagt, über welche Changes wollten wir spielen, weil es gibt für ein paar verschiedene Interpretationen dieses Stücks. Dann habe ich gesagt, ich hätte gern das mit dem G7 am Schluss, dass ich meine alterierten Licks spielen kann. Gut, Marius möchte gern das Original, was eigentlich keiner wie das Original spielt, der mochte das mit dem G-Major 7 am Schluss. Und der Benny wollte das mit dem C-Sus zu C-Dur. Dieser Akkordfolge. Und das ist das Arrangement. Mehr war da nicht. Und der Rest passiert einfach und Basslinien und Drumparts und Rhythmusgitarrenparts und so, das ist alles im Moment entstanden. Und das Einzige, was ich arrangiere, sind die Medleys.
Genau, genau, das wollte ich gerade kommen.
Ja. Aber arrangieren, also da tue ich den Arrangeuren dieser Welt Unrecht, wenn ich das Arrangieren nenne. Weil das Einzige, was ich mache, ich suche mir ein paar Aufnahmen zusammen und schneide die im Reaper zusammen. Ab und zu komponiere ich mal einen Übergang.
Okay.
Ab und zu komponiere ich einen Übergang. Ja, ansonsten. Geil. Ja. Geil. Und ansonsten haben wir halt dann eine 25-minütige Audio-Demo, die sich jeder anhören kann. Und dann,
okay.
Dann cool. Der Rest ist Hausaufgabe, ne?
Welches Video würdest du sagen, war also das Schwierigste oder das Anstrengendste?
Genesis Medley.
Mhm. Ja?
Ja, auf jeden Fall. Weil Musik kompliziert. Mhm. Und da kommt auch noch eine weitere Schwierigkeit dazu. Ich möchte gerne in der Band so viel wie möglich mit einem Klick machen. Und das hat einen Grund, nicht, dass wir keine gute Time hätten. Weil in der Regel würden manche Sachen sogar noch besser klingen, wenn sie nicht zum Klick gespielt werden. Es ist einfach zu oft vorgekommen, dass irgendwas ausgefallen ist.
Shit.
Irgendeine Kamera nicht funktioniert hat, irgendeine Kamera nicht angeschaltet war, irgendwo, sie hatten original neulich, wir haben ein Stück, wo der Deckel auf der Kamera drauf war.
Ne? Nein.
Auf der Hauptkamera. Scheiße. Ja, ohne Scheiß. Ne? Solche Geschichten passieren und da ist es immer gut, wenn man mal was aus einem anderen Take reinschneiden kann, wenn es auf dem gleichen Tempo ist, was bei uns sehr selten passiert, muss ich sagen, aber die Sicherheit muss einfach bestehen. Und beim Genesis Metal ist es so, Genesis klingt oberscheiße, wenn man es zum Klick spielt.
Okay.
Die Musik ist nicht darauf angelegt, zum Klick gespielt zu werden. Wir haben das probiert, ich habe einen kompletten Klick-Track gemacht dafür. Wir haben das dann gespielt zum Klick-Track und es hat einfach nur so falsch geklungen.
Okay.
Die Musik ist sehr von europäischer Klassik inspiriert, ne? Und deswegen hat die diesen Push und Pull, dieses ständige Vorwärts- und Rückwärtsmomentum, ist in dieser Musik irgendwie verankert. Und das hat furchtbar geklungen, wenn das zum Klick gespielt wurde. Und das war eine extra Schwierigkeit. Und ab und zu haben wir auch mit Klick gespielt. Das heißt, da musste der Sänger dann, während ich gespielt habe, weil ich das nicht selber machen konnte, teilweise im Reaper von meinem Rechner zum nächsten Marker gehen und im richtigen Moment den Klick anwerfen. Und solche Geschichten. Es war wirklich tricky. Und dann ist halt beim letzten Take, der so richtig geil war, der Strom ausgefallen.
Nein.
Und das hat dann, ja.
Oh,
das seht ihr auch, wenn wir ganz bis ans Ende vom Genesis Metal geht, sieht man, haben wir einen Kamerashot drin, wie der Strom ausfällt.
Scheiße.
Das hat die Sache dann emotional auch noch ziemlich an den Rand des Erträglichen gebracht. Ja, weil wir zu dem Zeitpunkt, wir haben irgendwie aufgebaut am Vortag, das war anstrengend, dann haben wir 4-5 Stunden geprobt, dann haben wir 4-5 Stunden aufgenommen, dann fällt der Strom aus.
Ich kann's. Ich habe so ein paar Live-Video-Dinger mal gemacht in meinem Leben. Es war immer das emotional stressigste, anstrengendste. Du musst irgendwie, wenn du es selber koordinierst, dann alles denken, alles überlegen und dann passiert irgendwas, womit du nicht rechnest und legst einfach nur.
Ja, und deswegen, ich krieg manchmal so einen Kommentar, warum ich so ernst gucke. Warum ich so ernst gucke, ist, weil ich mit meinen Gedanken nicht beim Spielen bin. Ich bin überall außer beim Spielen. Ich frage mich, was sind die SD-Karten? Haben wir die SD-Karten gerade übertragen? Sind die Batterien noch an? Läuft die Kamera noch? Warte mal, hat jemand gerade das Schlagzeug-Phil eingefangen? Haben wir überhaupt einen Kameramann für die Totale? Wann kommt ein Essen? Warte mal, hab ich Essen bestellt?
Ja. Geil, ist er am Sweepen oder am technischen krassen Shitman?
Es ist wirklich das Letzte, wo... Ich kann mich vor Ort nicht mit der Musik beschäftigen. Das muss vorher passieren. Weil vor Ort gibt's zu viel. Das ist wirklich so. Wenn ich da einmal vom einen Ende des Studios zum anderen laufe, rufen 4 Leute meinen Namen. Und brauchen oder wollen irgendwas. Ne? Das ist einfach so. Da gibt's so viel zu koordinieren. Das ist Wahnsinn.
Und dann schneidest du hinterher noch alles, machst Video, Bild, Ton, alles komplett.
Ja. Aber beim Bild habe ich einen ziemlich schnellen Workflow mittlerweile.
Okay.
Ich habe ein Programm, was die ganzen Takes automatisch synchronisiert.
Okay.
Und dann packe ich die in ein Multicam-Projekt. Und das heißt, das ist am Ende nur noch eine Spur und ich habe dann so eine Übersicht mit diesen ganzen Files.
Mhm.
Die laufen alle gleichzeitig und ich drücke dann einfach nur noch, was ich will. Und dann feintune ich den Schnitt natürlich noch ein bisschen. Aber ich mache dann erstmal vielleicht so einen Durchlauf, wo ich von Hand so einen Live-Schnitt mache und dann tweake ich den.
Davon müsstest du mir irgendwann mal mehr erzählen. Das klingt jetzt, ob das für mich ganz interessant sein könnte. Weil sowas könnte ich bald eventuell gebrauchen. Das ist krass, wusste ich gar nicht, dass das so geht. Ja, schön, geil. Und genau, in Zukunft stehen große Dinge an bei dir. Das neue Album, neue weitere Live-Videos. Ich glaube, da können wir alle sehr, sehr gespannt sein, was kommt.
Ich bleib am Ball.
Das ist sehr schön, das freut uns doch sehr. Wir freuen uns da natürlich alle über neue Videos.
Absolut,
Wir haben auch dankbarerweise mit Marc so viel aufgenommen, dass wir bis zur nächsten Session genug Material haben. Das heißt, wir können bei dem einen Video pro Monat Rhythmus bleiben.
Geil.
Ja, das ist ja, auch sehr cool. Zum Glück, ja.
Gibt es im Thema Lesson-Bereich etwas, was bei dir nochmal ansteht, neu kommt, neue Lesson-Videos, oder willst du dich jetzt erstmal voll und ganz auf die Live-Sessions
konzentrieren? Es ist neulich eine sehr bekannte Plattform an mich herangetreten, die gern was mit mir machen möchte. Da sind wir noch im Gespräch, was das genau sein könnte. Vielleicht passiert was, vielleicht nichts. Ich habe auf jeden Fall schon eine Lesson gemacht und ich war im Begriff, die auf YouTube hochzuladen. Und dann kam halt diese Plattform an mich ran. Dann habe ich gesagt, warum macht man das nicht richtig? Und da arbeite ich noch dran. Ansonsten, genau, das große Ding wird dann sein, wenn das Album durch ist, werde ich definitiv eine neue JTC Masterclass machen.
Oh, cool.
Das wird an der Zeit sein. Und ansonsten, ja, ich gebe jeden Tag Privatunterricht und bin da auf Sicht absolut ausgebucht. Hab da jetzt dieses tolle Buchungssystem. Das hat eigentlich mein Leben verändert, ja. Dieses Buchungssystem auf meiner Website.
Das hatte ich gesehen. Das ist
so geil. Keine Zeitzonen-Konfusion mehr, keine Währungskonfusion mehr, kein Verhandeln mehr, kein Koordinieren mehr. Das ist für mich wahnsinnig praktisch. Ich sage einfach, ich möchte dann und dann unterrichten und dann kann gebucht werden.
Das ist geil.
Das ist schon geil. Toll. Ja, da ist sind die Musiker immer ein bisschen hinterher. Ne? Das sind so Dinge, die einfach bei anderen Businessen absolut Alltag sind. Ja. Da kann man sich wirklich viel von abschneiden. Ja, und dann gebe ich regelmäßig Privatunterricht. Das ist für mich auch irgendwie wichtig. Ich mir macht das Spaß. Ich mache das wirklich nicht der Kohle wegen. Ich liebe es wirklich, privat zu unterrichten. In sehr spezifischen Dosen. Also ich könnte das nicht 8 Stunden am Tag machen. Ich mache das 2 Stunden am Tag und dann ist das für mich okay.
Ja.
Genau.
Schön.
Ja, ansonsten, ja, ich habe ja vorher schon mal angedeutet, an der HFM werde ich aufhören und mich dann doch mehr auf den Privatunterricht konzentrieren. Das ist.
Also, wenn jemand eine Lesson von Martin will, gucken, wann er Zeit hat. Also in diesem Buchungssystem gucken, wann der Martin mal wieder Zeit hat, wann er mal wieder ein bisschen freier ist.
Das ist ein bisschen glücksspielartig. Mir eine E-Mail schreiben bringt gar nichts. Weil antworte ich nicht drauf, weil ich krieg so viele davon. Der Sinn dieses Buchungssystems ist, weil ich sage, ich konnte irgendwann nicht
mehr diese E-Mails beantworten. Du bist ja nur am Hin- und Herschreiben.
Ne? Das ging nicht mehr. Und deswegen einfach das Buchungssystem checken und dann
wird er schon was. Noch schlimmer sind dann die Diskussionen, ein bisschen billiger, bitte. Und
das ist ja das Geile, das fällt einfach
genau, weg. Das fällt
weil weg. Entweder du buchst es oder du lässt es.
Genau, fertig.
Das ist so cool. Genau.
Geil. Ja, schön. Ich würde sagen, jetzt haben wir die 60 Minuten ungefähr überschnitten. Das ist ja immer so unsere Marke. Ja, so grob. Wenn der Martin nicht noch was von sich erzählen möchte, da haben wir ja schon vieles gehört heute über dich. Oder gibt es noch irgendwas, was du...
Nee, ich habe genug von mir erzählt.
Du hast genug von dir erzählt. Dafür bist du ja hier heute. Genug von dir zu erzählen. Sehr schön. Ja, war sehr schön, dich hier mit dabei zu haben, Martin.
Absolut, ja. Große Ehre auch für uns. Wir kennen Martin
jetzt auch schon. Wie lange kennen wir uns jetzt, Fabian? 10 Jahre?
10 Jahre, ja. Trotzdem, immer eine Ehre. Aber was noch ganz wichtig ist, wo kann man dich denn erreichen für denjenigen, der jetzt fragt, okay, wie erreiche ich den Martin Miller? Was für Kanäle?
Ja, am besten anschreiben über Facebook, ne? facebook.com/martinmillergitarre oder www.martinmillergitarre.com ist die einfachste. Das ist die einfachste Möglichkeit. Da findet man auch meine ganzen Produkte verlinkt. Das ist so das Hub. Da findet man alles, was ich so mache.
Sehr cool.
Genau.
Genau, also auf alle Fälle das Soloalbum, das jetzige von Martin, auschecken. Darauf warten, bis das nächste kommt. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Die JTC-Sachen sich angucken, sehr lohnenswert. Und auf alle Fälle auch bei YouTube, Facebook und...
Holt euch das nächste Album. Das alte Album, das ist so dieses typische Gitarrenalbum, was jeder Gitarrist in seinem Portfolio haben muss. Aber ich glaube, das zweite Album ist das, wofür ich künstlerisch meinen Kopf hinhalte.
Alles klar.
Und das ist natürlich auch sehr beeinflusst durch diese ganzen Sessions. Ne? Wenn man natürlich die Musik der Großmeister immer und immer wieder spielt, dann färbt sehr viel davon ab.
Das stimmt.
Und ich glaube, ein bisschen dieser Großmeister-DNA habe ich vielleicht aufnehmen können und in dieses Album kanalisieren.
Und Band? Das heißt, auf dem Album sind auch dieselben Bandleute dabei.
Wollte ich gerade fragen, genau.
Bis auf den Schlagzeuger, da ist der Sebastian Lanzer von Obscura. Oder Ex-Obscura mittlerweile. Ja.
Mein Lieblingsdeutscher Schlagzeuger. Ja.
Der ist kein Deutscher. Der ist kein Deutscher.
Ah, Österreicher Schwarzer?
Ist Salzburger, gell?
Salzburg.
ich liebe es, mir seine Videos anzuschauen. Ist immer sehr inspirierend.
Ja, auch tolle Erinnerungen, wie wir damals das Schlagzeug aufgenommen haben, vor einem Jahr ziemlich genau. Da bin ich zu ihm nach nach Salzburg gefahren und habe bei seinen Eltern geschlafen. Und das sind einfach die liebsten und nettesten Menschen. Geil. Und die haben dann auch Leute aus dem Ort eingeladen, weil die gehört haben, dass ich dort bin. Die gucken alle die Videos und so. Okay. Und da haben wir dann ein nettes Abendessen mit so allen Leuten gehabt. Und ja, total, total geile Erfahrung gewesen. Und Sebastian ist halt ein hochprofessioneller, extremst gut vorbereiteter Musiker, der äußerst teamworkfähig ist, weil ich es nicht bin. Deswegen braucht man jemanden, ich bin jemand, der sehr genau weiß, was er will. Und deswegen, und Sebastian hat einfach null Ego und liefert ab wie ein Tier.
Sehr geil. Ja, schön. Dann genau, auf alle Fälle Martin Miller auschecken. Es lohnt sich sehr. Man kann auch sehr viel von seinen Videos und von seinen Masterclasses lernen, wenn man sich so ein bisschen weiterbilden möchte. Ich kann es zu jedem empfehlen. Auch jedem empfehlen, sich eine Skype-Lesson zu nehmen.
Absolut, ja.
Sehr viel Sinn, genau. Die Lesson, die ich bei Martin bis jetzt hatte, war auch immer so mit das Beste, was ich in der Lesson-Kultur hatte.
Und
ich auch
so. Fabian war einer meiner ersten Skype-Schüler.
Genau. Ah, ja, das war echt mega. Ich erinnere mich immer gerne zurück an die Stunden.
Das war eine coole Zeit, ja.
Super geil, ja.
Das war mega. Gut, Martin, genau. Dann bedanken wir uns vielmals in diesem Sinne, dass du da warst. Auch danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, die sich jetzt hier die Folge angehört haben. Gerne kann man uns natürlich auch folgen auf Facebook. Und ich sag so an jeder Folge, es wird Zeit, dass wir das immer machen. Auch endlich bald Instagram, die ganzen Kanäle. Und genau, Martin, Fabian, dann...
Fabian wird abgeholt.
Ja, genau, ich werde gerade abgeholt. Sorry, nicht mehr verfügbar.
Ja, muss wieder zurück.
Genau, zurück in die Klinik. Wahnsinnig geworden. Ja, geil.
Genau. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen, angenehmen Tag da draußen und den Zuhörern. Von meiner Seite aus auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Bis dann.
Bis dann. Peace.
Ciao.
Ciao.
Ciao.